Generationengespräch, das siebte. Mein heutiger Gast ist Henry Tesch. Henry Tesch ist unter anderem Direktor des Gymnasiums Carolinum in Neustrelitz. Er ist Bürgermeister der Stadt Miro. Er sitzt im Schlossförderverein des Miroer Schlosses etc. etc. Ich freue mich sehr auf ihn und wünsche spannende Unterhaltung bei diesem sehr informativen Gespräch. Ja, servus und moin. Hier ist wieder der Christian Müller, heute zu Gast bei mir im mittlerweile siebten Generationengespräch ist Henry Tesch. Henry, erstmal herzlichen Dank für deine Zeit, die bei dir auf alle Fälle sehr, sehr kostbar ist. Und wie es so üblich ist im Generationengespräch, gehört dir die erste Minute, um dich vorzustellen. Bitte.
Ja, vielen Dank für das Gesprächsangebot. Das mache ich natürlich gerne. Also ich bin geborener Mecklenburger, wenn man so will. Heute ist es die Landeshauptstadt in Schwerin geboren. Dann eigentlich sozusagen Kindheit, Jugend quer durchs Land, über die mecklenburgische Schweiz bis nach Mecklenburg-Strelitz. Hm. Zwischendurch auch einen Beruf gelernt, Landmaschinenschlosser, Abitur gemacht, war sozusagen bei der Armee, dann 5 Jahre beim Studium in Leipzig. Und das war dann schon die spannende Zeit, 89, 90, das war so das Ende meines Studiums und mit der friedlichen Revolution und dem, was ja in Leipzig stattgefunden hat, so mittendrin zu sein mit all den Anekdoten, wo man heute noch viele Leute kennt. Mhm. Das war schon spannend, aber bei mir war immer klar, ich gehe genau dorthin wieder zurück, wo ich herkomme. Das habe ich auch getan und habe es auch nie bereut und habe dann, wie gesagt, 1990, 91 angefangen, an der Schule zu arbeiten. Das wurde ja dann mit dem ersten Gesetz Gymnasium und ja, dann bin ich immer an der Schule gewesen, Lehrer, stellvertretender Schulleiter, zwischendurch mal 5 Jahre in Schwerin und dann wieder zurück und auch das war klar, dass ich das genauso mache.
Naja. Ja, es ist auf alle Fälle eine sehr spannende Biografie. Ich habe natürlich vorher auch im Netz ja mal geguckt und du warst 5 Jahre in Schwerin, du warst ja nicht nur 5 Jahre in Schwerin, sondern du warst ja auch Kultusminister für das Land Mecklenburg-Vorpommern unter Ringsdorf und dann ja auch noch unter Sellering und hast ja in dieser Zeit auch sehr viel bewegen können. Was war denn für dich das wichtigste Ergebnis in diesen 5 Jahren als Kultusminister?
Ja, also das Ministerium heißt ja Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und im Grunde genommen sind das drei wirklich große Bereiche. Also mir hat das Spaß gemacht, zumal man ja wissen muss, es war eine Zeit, der Länderfinanzausgleich war vorgezeichnet, wann er abläuft. Es war klar, es waren Zeiten, wo auch nicht so wie heute alles jedes Problem mit Geld beantwortet wurde, sondern man braucht Ideen und das hat mir von vornherein Spaß gemacht. Ja. Der Gegenwind, der dann kommt, ich finde, das ist systemimmanent, das muss auch so sein, daran verbessert man sich auch. Wenn ich jetzt die ganzen Maßnahmen aufzählen sollte, da bleiben natürlich immer die großen, aber eigentlich war es so, dass die vielen kleinen Geschichten, ob das in Kindereinrichtungen war, in Schulen, bei Vereinen, die waren eigentlich nicht zu toppen, weil dort, und das kannte ich auch als ehrenamtlicher Bürgermeister, dort erfährt man eigentlich so, wie das Leben tickt und dort kriegt man den Nagel relativ schnell in die Wand. Mhm. Ne? Großprojekte, wenn wir jetzt hier in Neustrelitz sind, ist klar, das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum. Ich glaube, ich habe irgendwann Mitte der 90er gesagt, wir möchten gerne hier ein School Lab haben. Ja. Und Holger Maas, der heutige Leiter dort und auch Frank Fechner damals in der Stadt. Wir waren dann irgendwann auch in Bayern und haben da gesessen, so einen Schwur gemacht. Wir gehen das hin. Und natürlich habe ich die Chance genutzt, als es soweit war, das zu machen. Haben das mit dem norwegischen Botschafter, einem guten Freund von mir, dann hier eingeweiht. Mhm. Ist heute noch da, auch das Echtbeobachtungsdatenzentrum, so, aber auch genauso Peenemünde, das zu sichern, als die Konjunkturpaktmittel da waren, zu sagen, also können wir da etwas tun. Und so kann man einfach durchs Land gehen, bis hin zur Fusionsforschung. Man findet überall irgendwelche Ansätze. Aber ich glaube, das ist ja auch die Aufgabe, das verstehen die Leute auch so. Aber das sind auch große Dinge. Und natürlich 2009 hat das Land Mecklenburg-Vorpommern wieder die Präsidentschaft in der Kultusministerkonferenz übernommen. Ja. Das ist dann nochmal ein anderer Schnack, im Grunde genommen, da so mit 16 Ländern zu verhandeln in Zeiten. Und klar, Bildung ist immer ein Thema, das sehen wir jetzt auch.
Ja, allerdings, da kommen wir noch
drauf. Das sind dann schon ein paar Nachtsitzungen, aber auch das war am Ende im Grunde genommen erfolgreich. Und wir haben auch diese Konferenz, die ja zweimal dann im Jahr stattfindet, zweimal nach Mecklenburg-Vorpommern geholt. Also einmal nach Stralsund und einmal nach Waren an der Müritz. Auch das war uns wichtig. Einmal, ich sag mal, Küste und ländlicher Raum und all das hat eigentlich geklappt. Ja.
Sehr schön. Jetzt habe ich hier auch noch auf meiner Liste stehen, du hast, ich bin ja echt total begeistert, du bist einmal Träger des norwegischen Verdienstordens und ich muss sagen, fast noch spannender ist, du bist Träger vom Palm Akademiks, das ist die höchste Auszeichnung für Verdienste im französischen Bildungssystem. Und jetzt Achtung, ein anderer Träger, den man wahrscheinlich kennt, ist Bernhard Vogel, der ehemalige Ministerpräsident Rheinland-Pfalz und Thüringen, für Verdienste um das französische Bildungssystem. Was hast du denn da bitte beigesteuert?
Ja, also das ist vielleicht gar nicht so viele wissen, das Land Mecklenburg-Vorpommern hat ja viele Partnerregionen, meinetwegen jetzt Mecklenburg County Richtung Vereinigte Staaten, aber auch eben Port-au-Chalon sozusagen in Frankreich. Und das fing vor vielen Jahren ganz erfolgreich an und wie das so ist mit solchen Projekten, das lebt dann auch von dem Enthusiasmus der einzelnen handelnden Personen und ich hatte auch ein Team um mich herum in Schwerin, die das gut gelebt haben und wir haben dann wirklich mit dem Abibak-Gymnasium in Rostock, also wo man beide Abschlüsse machen kann, sowohl den französischen als auch das deutsche Abitur, und auch in Frankreich das auf die Beine gestellt, habe das damals dann mit dem Oberbürgermeister von Berlin öffnen dürfen, der damals der Beauftragte für Frankreich war. Und so haben wir ein Projekt nach dem anderen gemacht, ohne dass wir wussten, dass das schon wieder ganz außergewöhnlich und gut ist. Und haben uns eingebracht und das war dann im Grunde genommen nach meiner Amtszeit schon, erreichte mich dann von der Botschaft in Berlin, von der französischen Botschaft das. Und da habe ich gesagt, na, die haben sich wahrscheinlich wieder geirrt oder so. Aber dann haben wir das so aufgelistet, was sie alles gut fanden. Und viele diese Dinge laufen heute noch, manche muss man wahrscheinlich wieder anschieben, ja, und dann ist es der Orden geworden. Aber ich habe den, glaube ich, stellvertretend für alle genommen, die da mitgemacht haben.
Aber der ist dann bei dir quasi in der Vitrine im Wohnzimmer, wenn man nicht so gucken würde.
Also, das ist nicht der Fall. Also, ich habe auch den Orden, den norwegischen Orden ja von König Harald persönlich bekommen, damals in Berlin, weil das Land Mecklenburg-Vorpommern gerade die den Vorsitz im Bundesrat hatte und Ministerpräsident Harald Drixdorf da war. Und ich hatte links einen Harald von mir sitzen und auf der anderen Seite auch einen Harald sitzen. Ja. Das war schon ganz spannend. Und hatte auch da im Vorfeld, als mein Büroleiter sagte, ja, ich glaube, die bringen einen Orden mit, hatte ich gesagt, ja, wieso geht das? Und alle haben dann gesagt, so, ja Mensch, der ist doch jetzt erst ganz kurz im Kabinett. Dann habe ich gesagt, du, ich kriege den nicht dafür, dass ich hier in der Landesregierung bin. Das war die ganze Arbeit davor und den habe ich natürlich stellvertretend genommen für all die Leute, die Norwegen begeistert sind. Und ich bin ja auch heute noch im Vorstand der deutsch-norwegischen Willy-Brandt-Stiftung, wahrscheinlich auch jetzt schon dritte, vierte Legislatur. Und wir machen viele Norwegen-Projekte und ich glaube, es gibt kaum irgendeine Ecke, wo man hinkommt, wo man nicht irgendeinen Norwegen-Begeisterten in Deutschland findet.
Naja, das ist
das macht total Spaß und ja, da haben wir auch noch so ein paar Dinge vor die nächsten Jahre. Aber um die Frage zu beantworten, das liegt nicht in der Vitrine, also es liegt ordentlich Schrank und damit ist auch gut.
Und damit ist auch gut. Was treibt dich eigentlich an, wenn ich mir vorstelle, also so denkt man ja, du stehst wahrscheinlich um 4 Uhr auf und gehst um 3 Uhr ins Bett, aber Spaß beiseite, was treibt dich an? Was ist deine Motivation für diese unzähligen Dinge, Ehrenamt, hauptberuflich, was treibt dich an?
Ja gut, da gibt es ja immer viele, die auch schon darüber vermutet haben, will er was werden oder nicht und so weiter. Aber wenn das der Fall wäre, dann glaube ich, hätte ich nie so angefangen, wie ich angefangen habe.
Ja.
Im Grunde genommen ja auch mit vielen, vielen Schwierigkeiten an vielen Stellen. Ich selber habe auch schon mal darüber nachgedacht, aber erstens habe ich das große Glück, ich schlafe zwar nicht lange, aber wenn ich schlafe, die paar Stunden schlafe ich. Das ist natürlich schlimm für all diejenigen, die nicht schlafen können und einen harten Tag haben, das kann ich nachvollziehen. Das Zweite ist, mich begeistern wirklich Ideen und das ist nicht so dahergesagt. Ich hatte gerade jetzt diese Woche ein paar Gespräche. Es ist, manche teilen ja ihre Welt so nach Hierarchien ein, oben, unten, weiß der Teufel was. Bei mir ist die Hierarchie Ideen, kleine Ideen, große Ideen. Also dafür könnte ich mich total zerreißen und die meisten Ideen dauern nicht 2, 3 Wochen oder 3, 4 Monate, sondern vieles von dem, was dann irgendwann sichtbar wird, hat Jahre auf dem Puckel. Ja. Aber es ist so, neulich hat jemand zu mir gesagt, ja, also wenn man bei dir eine Idee ablehnt, kann man sicher sein, selbst wenn man sie vergessen hat, bei dir ist sie immer noch gut aufgehoben. Und wahrscheinlich ist das so, also Ideen, die mich begeistern, das ist so. Und dann natürlich, ich verstehe auch gesellschaftliche Diskussionen, auch Politik, aber am Ende des Tages möchte ich immer den Nagel in der Wand haben. Und das ist eben eine gute Verbindung, wenn man so auch mit ein bisschen Bodenhaftung da ist, kriegt man die Projekte auch zu Ende.
Unbedingt. Jetzt sind wir ja in einem Jahr, das wahrscheinlich zu Silvester und Neujahr kein Mensch gedacht hätte, dass man jemals mal in so einer Situation ist. Wenn man zurückdenkt, ist ja noch nicht so lange. Monat März, extremste Corona-Welle, die erste. Ich hoffe, die zweite bleibt uns erspart, auch wenn sie im Moment vielleicht nicht danach aussieht. Es kommen die ein oder anderen Veränderungen, es kommt plötzlich dieser extreme Lockdown, die Schulen werden geschlossen, was natürlich auch euch extrem getroffen hat und plötzlich ist nichts mehr so, wie es vorher war. Was geht einem denn als Schulleiter, aber auch dann am Ende des Tages mit dem gesamten Lehrkörper durch den Kopf, wenn man diese Fakten auf dem Tisch hat und sagt, so, jetzt ist erst einmal rum. Was war so euer erster Gedanke, dein erster Gedanke?
Also wir hatten im Grunde genommen damit gerechnet. Wir wussten eigentlich nur nicht, wann es passiert. Das war jetzt so die gewisse Unsicherheit. Warum hatten wir damit gerechnet? Nicht, weil wir jetzt irgendwie was voraussehen konnten, sondern man muss eben wissen, wir haben 2 Partnerschulen in Südkorea, in Seoul und in Gunsan. Und wenn man auf die Karte guckt, wo Gunsan ist, dann sozusagen ein bisschen weiter östlich guckt, dann weiß man da ungefähr, wo da das auch so ein Epizentrum war und Luftlinie nach Wuhan ist auch nicht weit, also damit wird es nicht übertragen, aber das war schon so. Und wir haben 2 Partnerschulen in Norditalien. So. Und als wir in die Februarferien gegangen sind, um es mal ganz kurz zu machen, da haben wir sogar noch die Tickets für den Austausch Südkorea gebucht. Ja. Als wir aus den Februarferien zurückkamen, habe ich an dem Montag das Team zusammengenommen, wir haben alle Fakten zusammengenommen, wir haben nochmal rumtelefoniert und wir hatten da so die Nachrichten, wie es in diesen Ländern abläuft, gerade was Korea betrifft. Und da habe ich dann am Montag mit den Kolleginnen und Kollegen die Entscheidung getroffen. Dann ist es bekannt geworden und da haben wir gesagt, okay, wir sagen Südkorea ab. Das war auch schon wieder interessant. Das sind alle über uns hergefallen, was wir für Panik machen. Wir hatten keine Panik. Unser Motiv war nur, wir wollten nicht in irgendeiner Quarantäne landen mit den Jugendlichen und wer weiß wie lange. Und dann ist es ja so gekommen, dann war der Freitag da, ich glaube, das war der 14. März. Ja. Und da war ja die Frage, geht es am Montag weiter und dann war es ja am Samstag die Beratung der Landesregierung mit den Experten, mit den Landräten, Oberbürgermeistern. Und dann war am Samstag ja die Entscheidung klar, dass es am Montag nicht ist. Und das war unwirklich, weil wir natürlich sofort 300, am Ende waren es ja wahrscheinlich 450 Schülerinnen und Schüler, die im Laufe Montag, Dienstag, Mittwoch an ihre Spinde mussten, um die Sachen rauszuholen. Das musste organisiert werden. Und dann haben wir angefangen vom ersten Tag an. Das war wahrscheinlich eine gute Idee, die man nicht am zweiten, dritten Tag haben darf, sondern am ersten Tag gleich angefangen, ein Tagesvideo zu drehen.
Ja, genau. Eine Kombination ist.
Und es hat sich völlig unreal angefühlt. Das muss man einfach sagen, wenn man hier ist. Und wir hatten ein Team von einem Dutzend Leuten, die völlig durchgearbeitet haben hier. Also die nicht einen Tag im Homeoffice waren, wie das so schön heißt. Wir waren hier mit, wie gesagt, 12 Mann die ganzen Wochen Tag für Tag in der Schule. Insofern war es für uns gut. Wir haben jeden Morgen diesen Weg gehabt, wir haben jeden Morgen noch einen Bezug gehabt, aber es war natürlich, je länger es geschlossen war, desto mehr war das eine Leere, die man auch bekämpfen musste. Natürlich ging es dann los mit den Möglichkeiten, die wir hatten, Online-Unterricht zu machen. Wir haben es natürlich nicht für 1000 Schülerinnen und Schüler perfekt machen können.
Naja, klar, klar.
Viele Lehrerinnen und Lehrer haben sich komplett reingehängt. Und wir haben uns eigentlich gefreut, als wieder aufgemacht worden ist. Ein letzter Satz, und das Land Mecklenburg-Vorpommern hat es eben geschafft, die Abiturienten, aber auch die Schülerinnen und Schüler, die andere Abschlussprüfungen machen, ich sag mal Schulen, ne? Reifeprüfung, mittlere Reife, 10. Klasse und so, dass ein Vorlauf da war. Ne? Also in Hamburg sind die ja aus den Osterferien, wenn ich es richtig sehe, gekommen.
Richtig, genau. Prüfung.
Ja, genau. Und hier waren ja noch Konsultationen, die Prüfungen sind gut durchgeführt worden. Ja, man muss es wahrscheinlich irgendwann mal im Dezember beantworten, was man so gedacht hat, das ist alles noch so frisch.
Naja, klar.
Man rast ja durch die Zeit.
Klar. Jetzt war ja mit dem Gespräch mit der Theresia Krone vom Landesschülerrat hier in Mecklenburg-Vorpommern ja auch ein Thema ganz dominant. Man hat ja gesehen, im Zuge des Shutdowns und diesem plötzlichen Stillstand, dass wir ja ein gigantisches Defizit hatten und auf alle Fälle ja immer noch haben, was so diese Thematik Schule und Digitalisierung angeht. Erst war ja gar nichts, dann habe ja ich auch verschiedene Menschen sprechen können in anderen Bundesländern. Da wurde dann Hausaufgaben online geschickt, die musste man dann aber in der Schule abgeben, in irgendwelchen Briefkästen und so weiter und so fort. Also zum Teil extrem chaotisch. In anderen Ländern, was ja auch faszinierend war, war ja dieser Online-Unterricht, diese Webinare etc. etc. überhaupt kein Thema, weil das schon Standard ist. Warum haben wir denn solche Dinge verschlafen? Wo liegt der Grund, dass dieses Umswitchen so problematisch ist bei uns eigentlich im Land?
Das ist wahrscheinlich nicht nur mit einer Antwort getan, aber ich kann nur ganz persönlich sagen, ich habe damals eine Diplomarbeit geschrieben über den sequentiellen Einsatz von Unterrichtssendungen des Fernsehens im Fach Deutsch. Und das ist ja nun schon Ewigkeiten her. Und alle, die man kennt, die sich dort für Medienpädagogik, Didaktik und sowas interessiert haben, die sind älter geworden, es sind ein paar dazugekommen. Und mit so einem Thema, wenn man dort Jahr für Jahr irgendwo anklopft, ist es relativ schwer, Gehör zu finden. Das muss man einfach sagen. Selbst wenn man in bestimmten Positionen ist und das ja sogar beeinflussen kann, wird es trotzdem am Ende des Tages schwer. Was leichter komischerweise immer war, wenn irgendwo mal Geld da war, Technik anzuschaffen. Diese Technik brauchen wir, ne? Stichwort Breitband und so weiter und so fort, nehmen wir auch. Aber dieses zweite Standbein, und ich hatte gerade gestern auch Gelegenheit mit zum Beispiel Frau Giffey, unserer Bundesministerin, und auch mit Dr. Kerber vom Bundesinnenministerium bei der Veranstaltung hier zu sprechen, dass ich gesagt habe, das ist richtig, diese Mittel, das muss schnell gehen, aber können wir einfach uns auch darüber verständigen, dass wir Menschen zusammenbringen, die methodisch, didaktisch das machen. Denn wir haben ja gesehen, dass Lehrerinnen und Lehrer bei Online-Unterricht vor der Kamera hier zu Höchstform aufgelaufen sind. Ich will nicht sagen, dass sie das im normalen Unterricht nicht getan haben, aber die haben auf einmal eine methodische Komponente gefunden, die ihnen lag, was total spannend ist. Also wir haben ja nicht nur diese Webinare und Unterrichtseinheiten produziert, sondern wir haben auch gleichzeitig geguckt, so ein bisschen empirisch, was muss man machen, nicht nur technisch, sondern inhaltlich. Und wir haben gesehen, manches ist klar wie Frontalunterricht dann, manches ist aber auch sehr gut strukturiert. Und natürlich scheitert man dann an Bandbreiten oder anderen Dingen. Ja, insofern ganz klar, Deutschland hat an einer Stelle nicht verstanden, dass eine Vektorisierung von Leitungen kein Glasfaser ist. Wir haben ein Riesenprogramm, wo man sich fragt, das ist so viel Geld, warum ist es auch in anderen Ländern billiger, das zu verlegen? Und jetzt sagen alles muss Geschwindigkeit her, das unterschreiben wir. Und ich würde gerne diesen technischen Ausbau mit dieser Geschwindigkeit, das alles wir können, würde ich gerne eine Parallelgeschwindigkeit daneben legen. Man sagt dann immer Fort- und Weiterbildung, aber wir müssen wirklich einen Schwerpunkt auf Methodik und Didaktik legen. Das hilft uns auch im Unterricht, um ein Beispiel zu machen. Wir wissen heute schon in bestimmten Regionen, da wird der Mathelehrer vielleicht nicht über das ganze Jahr ausreichend zur Verfügung stehen.
Ja.
Wir haben natürlich in manchen Bereichen einfach auch nur, ich sag mal, digitale Aufgaben geschüttet. Das ist so. Das weiß auch jeder. Aber Lehrer haben auch B-Kanäle organisiert, haben tolle Geschichten gemacht. Da sind wir gerade dabei, das alles aufzunehmen. Aber warum soll ich zum Beispiel eine Schülerin, einen Schüler, Stichwort Miro, am Montagmorgen wecken, sie ihn zur Schule kommen lassen? Emissionswerte steigen noch, so mal ganz, ganz provokant gesagt. Und hier kommen sie an und wir machen Vertretung, der Mathelehrer ist nicht da. Wie könnte man jetzt schon Einheiten so hochwertig vorproduzieren, dass es sozusagen vorbereitender oder durchführender Unterricht dort ist und dann der Mathelehrer 3 Tage die Woche wirklich da ist und sich um den Schüler kümmern kann.
Ja.
Also nicht Schüler fern von Schule, und wir glauben auch nicht, ich bin ja ein Fan von Digitalisierung, aber ich glaube eben, ohne Methodik, Didaktik wird es nicht. Und das zum Anfang der Frage zurück, das ist so ermüdend dann, wenn man das sozusagen jemandem erzählen muss und sagt, ach nee, das ist kein Gewinnerthema, das braucht man nicht. Und darin liegt es auch ein bisschen, dass es eben nicht so quadratisch praktisch ist. Jetzt war das natürlich sehr, sehr sichtbar. Da kann man nur staunen, was Leute auch in kurzer Zeit inhaltlich, methodisch auch mit viel Spaß auf die Beine gestellt haben. Und Eltern oder auch Großeltern haben ja mitbekommen, wenn sie hier bei uns oder auch in anderen Schulen mehrere Enkel haben oder Kinder in der einen Klasse, oh, das ist ja super, in der anderen hätten wir es auch und da war es nicht ganz so.
Ja.
Woran liegt das denn? Also insofern, wir hoffen da jetzt in den nächsten Wochen, Monaten einen Schritt weiterzukommen. Wir haben hier ein Team zusammengestellt, alles Enthusiasten, wenn man so will, alles ehrenamtlich, die kriegen nichts dafür, aber die Spaß daran haben, über diese Dinge nachzudenken.
Naja, klar. Ja, ich meine, es ist ja auch faszinierend, ich kenne das ja auch, natürlich, wenn du vor der Kamera stehst oder vor irgendwelchen Online-Meeting- und Chatrooms, ist es natürlich ein anderes Präsentieren, als wenn man so vor Publikum steht, aber es funktioniert. Das hat natürlich sicherlich auch der Unterschied damit zu tun, dass es halt Leute gibt, die, ja, ich sage mal, Technik-Freaks sind. Und es gibt welche, die sind das eben nicht und die muss man ja trotzdem irgendwo unter einen Hut bringen. Aber ich denke, natürlich der Präsenzunterricht, das gilt ja für alle Dinge im Zuge des Lehrens und Lernens, soll ja nicht jetzt eingestampft werden. Aber ich denke, eine Anpassung und eine sinnvolle Ergänzung durch diese Online-Dinge sind auf alle Fälle ja möglich. Und wenn ich gucke, zum Beispiel in den USA, es ist ja so, da hat ja... Man darf das jetzt ja hier nennen. Apple ja auch Schulen ausgestattet, ich glaube mit insgesamt 20.000 oder 30.000 iPads, sodass jeder Schüler auch die Möglichkeit hat, anders zu lernen. Es ist ja ganz was anderes in der heutigen Zeit, habe ich jetzt so, wie es bei dir ja war oder bei mir auch war, natürlich war das auch schön. Ich konnte mein Buch lesen, man musste dann im Lexikon nachblättern. Heute bekomme ich ja das ganze Wissen binnen Sekunden, konnte mich also viel intensiver in so ein Thema hineindenken. Und wäre nicht sowas theoretisch auch mal interessant, so eine Partnerschaft mit einer Schule und einem IT-Partner, dass man sagt, Mensch, man hat von denen die Technik, man kann auf deren Bildungs-Apps zugreifen, um sich noch mehr auch abzuheben. Ist sowas denkbar?
Also ich persönlich halte vieles für denkbar. Ich glaube aber, dass es in Deutschland man nicht schafft, mit dieser Diskussion durch die Gegend zu kommen,
ja.
Weil natürlich auch die Unabhängigkeit von Bildung, von Schule immer eine Fragestellung ist. Aber man kann es ja insofern auch umdrehen und sagen, wenn wir die Familien, die Jugendlichen, die Kinder so ausstatten und jetzt nicht einfach nur das Gerät in die Hand drücken,
ja.
Um wieder zu inhalten. Denn wir wissen ja auch aus Studien, die jetzt gerade dieser Tage oder Stunden herauskommen, dass die Frage, wie Medien affin sind sie schon, die jungen Leute, aber wie sind die Kompetenzen? Und klar, die haben das vielleicht schon mit, so und so vielen Jahren vor dem Bett stehen, aber das spricht ja noch nicht für Kompetenzen, wenn man da auf irgendwas drauf rumwischt. Und das ist unsere Aufgabe. Und die Gefahr, die wir immer gesehen haben, war, dass ja auch zu Recht der Schüler, die Schülerin sagen kann, ja, das ist mein Privatgerät, das möchte ich gar nicht so viel Unterricht haben. Ich meine jetzt nicht das haptische Gerät, sondern warum soll ich mir so ein schönes Gerät, wo ich immer Freizeitbeschäftigung mit meinen Freunden mache, warum soll ich das jetzt noch mit Unterricht sozusagen belasten?
Ja.
Das war so ein Punkt, wo wir dann gesagt haben, also da muss man wirklich ein bisschen mehr Gas geben. Die Partnerschaft, die man machen kann, die müsste man, das ist klar, dass das transparent ist, aber das halte ich für weniger realistisch, ich halte es für realistisch, die Menschen in die Lage zu versetzen, dass sie alle einen gleichberechtigten Zugang zu diesen Dingen haben. Und wenn man sieht, dass wir hier, wenn wir das Haus öffnen, sind 2.500 Geräte morgens online im Netz. Also wir haben jetzt keine technische Beschränkung, sondern wir haben eher eine pädagogische Beschränkung.
Ja,
weil wir glauben, das ist langfristiger. Und natürlich wird Blödsinn gemacht. Aber jetzt andauernd zu unterstellen, es wird nur Blödsinn gemacht, das ist falsch. Und es wird auch haaresträubender Blödsinn gemacht. Und da muss man eben fragen, wie ist der Erziehungsauftrag von Familien, von uns? Wie ist es gerade mit Heranwachsenden in bestimmten Altersphasen? Also da muss man sich auch nichts vormachen.
Naja, klar.
Aber
klar.
Gleichzeitig muss man sich auch mal positiv umdrehen und nicht dramatisieren und zeigen, was geht.
Ich denke, das ist ja generell so ein deutsches Problem, dass man die Dinge erst einmal versucht, von der negativen Seite aus zu bewerten. Natürlich kann ich Unfug damit machen, aber wie gesagt, es gibt ja eben auch diese auf dem Tisch liegenden Fakten aus anderen Ländern, sei es jetzt direkt in den USA und in den skandinavischen Ländern, dass sich ja mit dieser Technik die Kids auch zu mehr Begeisterung bringen kann.
Es ist ja sogar noch so, wenn man sagt, der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist flächenmäßig zweimal das Saarland.
Ja.
Wenn wir schauen, jetzt nehmen wir nur mal das Gymnasium Carolinum, ein morgendlicher Einzugsbereich von fast 70 Kilometern Radius. Kann sich so in so einer Großstadt gar keiner vorstellen. Das heißt also, was nehmen Familien, Kinder und Jugendliche auf sich? Ich meine, aus diesem großen Radius, die kommen natürlich freiwillig her, aber das hätte vielleicht auch damit zusammen, weil sie bestimmte Möglichkeiten andererorts nicht haben. wie müssen die strukturiert und organisiert sein? Und wenn man jetzt sieht, dass jemand, sage ich mal, in Woldeck wohnt, jetzt nehmen wir mal das andere Beispiel in Niro, oder wir haben ja auch Schüler, die in Waren wohnen, die hier morgens kommen, dann können die natürlich mit dieser Technik auch gut zusammenarbeiten, ohne dass jetzt die Eltern da 130 Kilometer hin und her fahren müssen, eine Strecke oder so. Das sind Dinge, und da sind wir bei dem Stichwort, was du selber gesagt hast, sinnfällig. So, und das ist aber wieder der Anfang der Frage, das ist jetzt kein Rumjammern, aber das in Entscheidungsebene zu bringen, die jetzt Leuten glauben, dass das sinnfällig ist, was viele versuchen, ja nicht nur wir, das ist so ein dickes Brett. Jetzt ist natürlich ein bisschen Musik da drin, ja, schnell und ja, und alle. Und deshalb wollen wir einfach die Zeit nutzen, dass eben das Sinnfällige nicht untergepflügt wird. Wir sind total dafür. Und das Interessante ist natürlich, wenn man jetzt Schülerinnen und Schüler hat, ganze Jahrgänge hier, und ich kann das ja jetzt wirklich über ein Jahrzehnt beobachten, auch mit diesen Tablets und so weiter, wenn Schüler da sitzen und gar nicht mehr Technik denken, sondern Inhalt, dann hat man es geschafft.
Absolut,
ja, genau. Wenn es so automatisiert ist, dass sie das Problem haben, dass sie jetzt nicht denken, oh, tolles Tablet oder so. Das ist klar am Anfang vielleicht so.
Ja.
Aber wenn die wirklich dann Inhalt denken, dann weiß man, okay, jetzt ist man so weit. Und wenn die in dem Moment auch innerhalb von einer Hundertstel Sekunde überlegen, mache ich das jetzt damit oder schreibe ich mir das auf oder mache ich das?
Ja.
Dann hat man gewonnen. Und bei Chancengerechtigkeit, wenn in einem Jahrgang hier 150 Schülerinnen und Schüler sind und wir sollten für jeden Bereich ein Buch in die Bibliothek stellen, damit es chancengerecht ist, weil wenn ein Klassensatz da steht, dann malen die ersten 30 und was machen die anderen 120?
Ja.
So, und deshalb ist natürlich, wenn Dinge digital verfügbar sind, gut. Und natürlich auch das gemeinsame Gucken als Rezipienten, meinetwegen eines Films im Unterricht, so wie wir das von früher auch kennen, gut. Wenn es aber darum geht, dass der Lehrer eigentlich ein ganz anderes Ziel hat, kann man nicht auch das Vorbereitende schauen, dann schon zu Hause sozusagen auf dem Tablet machen und kommt dann sozusagen mit der Aufgabenstellung im Unterricht. Also das sind alles methodisch-didaktische Fragen und keine technischen.
Ja, ja. Okay, also ich bin gespannt. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich würde es mir wünschen, dass es endlich auch bei uns fruchtet. Aber klar, ich meine, das ist wie bei vielen Dingen ja auch so, während zwei Drittel des Planeten alle nach links gehen, weil sie sagen, Mensch, das ist eine tolle Geschichte. Überlegen wir erst einmal, kann man vielleicht nicht erst mal nach rechts gehen und dann irgendwo eine Abzweigung zu finden. Wenn man jetzt guckt, die Schule wurde ja wieder geöffnet, ein paar Wochen bevor es jetzt in die richtigen Ferien wieder ging und nicht in die, wie es ja so im Schülerslang ja auch ist, in die Corona-Ferien, was ja keine richtigen Ferien gewesen sind. Dann gab es Schulen, die haben aufgemacht, da hieß es, okay, du musst mit Mundschutz und so viel und die, zwei Tage in der Woche die einen, drei Tage die anderen. Österreich hat seinen eigenen Weg gehabt, aber jedes Bundesland, die einen sofort und ohne Wenn und Aber und die anderen eher so peu à peu. Und dann war wieder das Carolinum-Jahr, die gesagt haben, okay, wir machen auf, aber parallel dazu gibt es diese Option, sich zweimal in der Woche testen zu lassen und so weiter und so fort. Ist das jetzt auch wieder so eine Geschichte, wie du es eingangs geschildert hast, wo jemand hier aus dem Kreis der Lehrer oder vielleicht du selber oder jemand extern diese Idee hatte, und gesagt, Mensch, das machen wir. Wie kommt sowas zustande? Ihr habt ja durch diese Aktion, ich habe das ja selbst gelesen, es gab einen ganz großen Artikel in der New York Times, es gab, was ja fast in Deutschland sowas wie ein Ritterschlag ist, ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Es gab Fernsehbeiträge. Wieder, wo man echt den Hut davor ziehen muss, weil so, ich sag mal im positiven Sinn, ja eigentlich einfach und trotzdem sowas von genial, die Schüler zweimal in der Woche testen lassen. Ich habe hier die Garantie, dass die Kids gesund sind, die müssen sich jetzt hier nicht vermummen. Wie muss man sich das wiederum vorstellen?
Ich hatte ja am Anfang erzählt, dass wir eben aus den anderen Ländern schon insofern Videos, Telefonate und mit unseren ganzen Partnerschulen hatten. Und und es gehört ja immer Ideen, Glück und am Ende, glaube ich, gibt es immer diesen Kreis. Wenn man das macht, funktioniert es immer wieder, dass es eine Schnittstelle gibt. Und hier war es so, dass Professor Rolfs, der hier in der Summer School liest, der ja sozusagen früher an der Universität Rostock gearbeitet hat, dann eine Ausgründung mit Centogene gemacht hat. Und wir Schülerinnen und Schüler haben die auch aus den Chemiekursen dort auf Englisch dann eine Woche im Unternehmen sind und so an der Tomate dann gucken, so à la carte dort, wer war der Täter.
Ja.
auf sehr, sehr hohem Niveau. Und wir kamen dann irgendwann drauf, und bei Testen war es ja auch ganz kurz gesagt, so ging ja auch alles durcheinander in Deutschland. Die einen meinten Antikörpertest, die anderen meinten das andere, demnächst war irgendwas unsicher. Hm. Und hier war nur die Frage, und ich glaube, es bewahrheitet sich auch langsam, wenn man das sieht, warum kann ein großes Unternehmen nicht 1000 Leute testen und 30 Euro bezahlen? Jetzt wird da, weiß ich, in Nordrhein-Westfalen ganze Landkreise wieder geschlossen. Hm. Das ist für uns unverständlich. Und genau das leuchtet uns ein, dass wir ja eigentlich schon nach Ostern, also muss auch mal im Kalender gucken, wann wir drauf gekommen sind, ja. Im Juni, auch unser Projekt entwickelt sich ja, hinterher sind ja alle schlauer immer, gesagt haben, das ist eine gute Idee. Und dann haben wir dieses freiwillige Angebot konzipiert, haben den Schuhträger gefragt, unseren Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, in diesem Fall Herrn Rautmann, und haben gesagt, wie steht ihr dazu, wenn wir auf dem Gelände des Schulträgers, auf dem Hof oder in Räumlichkeiten, die jetzt nicht gebraucht werden, das machen? Und dann hieß es ja, das Hausrecht hast du ja. Aber ich sage, wollen wir das dann abstimmen? Und dann haben wir das konzipiert. Und dann war natürlich die Frage, kann ein Selbstabstrich gelingen und so weiter? Man muss jetzt sagen, nach diesen vielen Tests, die wir gemacht haben, gab es vielleicht ein halbes Dutzend, die nicht funktioniert haben, weil das waren die Erwachsene. Also ja. Weil da kommt dann nicht verifizierbar. Ne? Also bei den jugendlichen Schülerinnen und Schülern, da hat alles funktioniert, die nehmen das, wenn sie es dann machen, sehr ernst. Und die Idee war einfach, und das hat eben das schwedische Fernsehen, als die hier waren, haben die gesagt, ja, das wäre ihr Lieblingsmodell für Schweden. Also nicht alles zu schließen, darüber kann man ja diskutieren, was richtig oder falsch ist, aber im Hintergrund einen Indikator laufen zu haben, der wie so ein Frühwarnsystem reagiert, weil das Virus kriegt man mit Tests nicht weg, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man einen Personenkreis, und Schülerinnen und Schüler gehören dazu, die haben keine Symptome. Und was man auch nicht verstanden hat, die Schüler haben sich jetzt gar nicht so für sich testen lassen, sondern die haben sich alle aus Verantwortung für ihre Familien.
Ja.
Wenn man das hört in Gesprächen, in Interviews, und es war immer unisono, ne, das gemacht, und man erstmal mitkriegt, was auch an vorerkrankten Schülerinnen und Schülern da ist, wer in welchen Familien zusammenlebt. Ja, und da musste man einfach entscheiden bei einer Freiwilligkeit, und das ist dann auch ein bisschen geruckelt, dass man sagt, okay, das muss man dann gucken. Glaubt man an den Datenschutz, der da ist, den das Unternehmen bietet? Wie ist es mit? Dann kam die Verwechslung DNA, RNA, also das ganze Typische. Und im Grunde genommen reicht am Ende ja ein Pooling. Also bei den Zahlen, die momentan im Landkreis da sind, momentan im Land, müssen sich hier nicht 100% freiwillig testen. Selbst wenn ein Drittel das macht, eigentlich testen wir indirekt den halben Landkreis mit. Mhm. Mir hat gerade vorgestern ein Kollege erzählt, bei ihm auf dem Dorf heißt es immer, lade jemand vom Karolinum zum Geburtstag ein. Das ist so das Beste, was du machen kannst.
Schön.
Und egal, ob das jetzt, und das wird auch wieder eine Riesendiskussion werden, denke ich mal, aber es wird Veranstalter geben, es wird Bereiche geben, wo man sagt, also hier kommst du jetzt nur rein mit diesem Test. Also mir sagen ja auch Mitarbeiter von ganz vielen Bereichen, wo man das gar nicht glaubt, die alle nur zu Workshops kommen, wenn das so ist.
Ja.
Das läuft ja schon. Und ja, und dann haben wir das gemacht und wir haben viel Erfahrung gesammelt, und gerade was auch Schulleitungen aus Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, also Berlin, überall interessiert, ist jetzt nicht nur an sich der Test. Das kann man ja dann mit dem Labor besprechen, was man auch mal falsch verstanden hat. Wir haben nichts damit zu tun. Wir sehen auch nicht, wer sich testen lässt. Hm. Was uns immer interessiert hat, war am Ende des Tages, wenn jetzt, sage ich mal, 100 Personen im Haus sind, die Testung läuft, meinetwegen Anfang der Woche gehen 50% hin, gehen 80% hin. Und die Menschen sind ja auch total raffiniert und finde ich total tricky. Man kann ihnen ganz viel zutrauen. Also vor dem langen Wochenende Himmelfahrt waren die Zahlen niedrig. Nach dem langen Wochenende Himmelfahrt, gerade dann bei dem zweiten,
yeah,
zum Wochenende, yeah, waren die Zahlen hoch. Genauso war es nach Pfingsten. Mm. Ne? Also auf den Freitag ist es hoch. Aus meiner Sicht hätte man schon längst sagen können, in Deutschland, weiß ich, für von mir aus 18, 20, 24 Monate, jeder, der will, kann sich testen lassen. Hm. Da gibt es vielleicht am Anfang einen Peak, weil alle mal einen Stand haben wollen, aber das ist ja auch nur ein Momentan.
Naja, klar,
bei jedem
klar.
Screening, auch das wird ja verwechselt, auch das gab es ja hier dann keine irgendwie Sonderrechte oder Garantien, sondern es war nur ein Versuch zu sagen, können wir am 3. August, wir haben immer auf den 3. August schon geschaut, alle Schülerinnen und Schüler in einen Raum bekommen. Ja, und da war eben auch die Frage, wie organisiert man, dass es wie Zähneputzen ist? Weil man darf nicht vergessen, wenn ganz viele Schüler da sind, muss das so unkompliziert laufen. Und wie gesagt, hier stehen nur noch die Termine dran.
Ja.
Und das Zentrum hat geöffnet. Und jeder, der möchte, wer auch immer, muss dann einfach sich organisieren, wie er dort vorbeikommt.
Ja.
Und es läuft.
Jetzt gibt es ja, wenn man mit solchen Dingen ja quasi durch die Weltpresse auch katapultiert wird, ja Neider. Die gab es natürlich mit der Testung, da gab es ja auch verschiedene Artikel in den lokalen Zeitungen hier, es gab von verschiedenen Parteien die eine oder andere Kritik. Wie geht man denn da um? Nimmt man das mit nach Hause und sagt, Mensch, das Kind, was hat man jetzt gegen mich eigentlich? Oder sagt man, wenn man hier rausgeht um 17, 18 Uhr, komm, morgen geht's weiter. Trifft es dich auch manchmal solche Kritik, egal ob es jetzt mit den Testungen zu tun hat oder so generell, wenn man immer irgendwo ganz vorne mitspielt?
Ja, es ist ja so, dass Kritik an sich ist ja etwas, was auch Unterschiede deutlich machen kann. Und ich habe ja auch in der Abiturrede gesagt, wir wollen Dialog nicht als einen Dialog nur von Gleichgesinnten verstehen. Aber es ist das Schwierige bei solchen Situationen, dass der eine oder andere ja meint, auch gerade so in sozialen Medien, dass man weit, weit unter die Gürtellinie gehen kann. Ich behaupte mal, die das machen, die würden das selber nicht mal oberhalb der Gürtellinie abkönnen, wenn man da mal zurück das so machen würde. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich wahrscheinlich Mitte der 90er Jahre irgendwann für mich entschieden, also ich nehme das ernst, ich kann das verarbeiten und ich kann mir es aber auch erklären. Und das ist natürlich für manche eben auch nicht so einfach, wenn sie das so sehen und lesen. Und ich habe natürlich auch erlebt, welche Kreise sich schließen, wer sich wo mit wem in welcher Kritik verbündet. Also ich glaube, wie hat das neulich auch mal jemand zu treffen gesagt, wenn man dann in irgendeinem Bereich der größte Baum auf der Weide ist, quasi Amt, dann muss man damit rechnen, dass sich jeder an einem reibt. So, und ich kenne das ja auch aus der Kommunalpolitik, aus der großen Politik, jetzt in der Schule. Ich meine, wenn dort 1000 Schülerinnen und Schüler sind, dann sind das 2000 Erziehungsberechtigte, 4000 Großeltern, noch ein paar Freunde, da hat man mit jedem, was man sagt, hat man 10.000, die man fast direkt sozusagen damit anspricht. Und das ist etwas anderes, wenn man irgendwo ganz weit oben sitzt und das macht, dann ist es auch Kritik, aber hier ist es sozusagen immer
Naja, klar.
hautnah.
Ja.
Aber mich hat es noch nie jetzt insofern verändert, dass ich da jetzt irgendwie meine Einstellung geändert habe oder dass ich da irgendwie nachtragend geworden bin oder so wie andere unter die Gürtellinie geschossen habe. Ich glaube, dass man das abkönnen muss. Schön ist es nicht, das kann man schon
Nee.
zugeben. Und ich hoffe, oder manchmal denke ich auch, ja, warum? Gibt auch welche, die sagen, warum tust du dir das an? Aber das sind auch wieder welche, die dann schon wieder mit der nächsten Idee kommen und sagen, wollen wir das nicht zusammen machen? Und dann sage ich, ja, können wir machen, aber ist euch klar, was das bedeutet? So, und alles, was gut klappt, muss man davon ausgehen, das atmet sich ja auch schnell weg. Ich finde ja auch, die Leute haben ja generell auch ein Recht darauf, dass Dinge funktionieren, dass
Ja,
Dinge da
klar,
sind. Man kann
klar.
sich nicht jeden Tag darin sonnen, dass man irgendwas gut hingekriegt hat. Und insofern ist ja meistens so, egal in welcher Aufgabe ich unterwegs bin, kommt ja meist die Kritik
Ja,
bei mir an.
ja.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit umgehen, aber ich bleibe dabei. Wir haben eine Menge auch gelernt. Wir sind jetzt so weit, dass wir bestimmte dieser Kritiken, nicht weil wir jetzt was den Leuten auch wollen, die das so kritisiert haben, aber die sind so abgrundtief, gründig, auch teilweise so schizophren, dass wir das aufarbeiten. Damit kann man ganze Medienseminare gestalten, weil viele hören das. Wir können das sozusagen jetzt ganz empirisch sagen, okay, pass auf, das war die Idee, das ist passiert, das hat folgende Reaktion ausgelöst, das hat das gemacht, das hat das gemacht. Weil das ist eigentlich das, was junge Leute an so einem Beispiel auch mal lernen müssen, wenn wir sagen jetzt so, sie müssen medienkritisch sein oder sie müssen mit Fake News klarkommen, das sagt man so leicht dahin.
Naja, klar.
Wie soll man das machen? Woher weiß ich das?
Naja, klar.
Oder wenn ich zu den Schülerinnen und Schülern sage, ich würde gerne den Wissensstand von gestern gegoogelt bekommen. Ja, wenn ich ein Lexikon im Schrank habe, gucke ich rein, rausgegeben, weiß ich, im
Naja.
Datum sowieso, gucke unter einen Begriff, dann habe ich ungefähr ein Datum. Wenn ich jetzt was im Internet google, dann habe ich den aktuellen Stand. Also es ist fast ne, so.
Ja,
Und
ja.
damit würde ich sagen, Medienpädagogik, das sagt sich so leicht. Und auch diese Dinge, aber das jetzt an so einem konkreten Beispiel. Also wir machen das auch wieder
Ja.
produktiv, wir schaffen das nicht heute und morgen, also wir nehmen uns jetzt die Kritiken auch natürlich die Berechtigten zu Herzen. Aber was viel interessanter ist ja, dass manchmal nur ein Stück rausgebrochen wird aus der Torte, dann wird die breit geklopft, der nächste macht bis
Ja.
zum nächsten,
Naja,
die waren
klar.
gar nicht da. Und das ist für junge Leute ja auch ganz spannend zu sehen, wie aus etwas, was gar nicht so existierte, am Ende eigentlich was Existierendes wird. Und das kann
Genau.
man da sehr gut nachweisen.
Ja, ich denke, das hat sicherlich für die Schülerinnen und Schüler auch einen großen Lerneffekt, absolut. Gehen wir mal zum Schluss so ein bisschen weg von der Schule. Du bist ja auch Bürgermeister der Stadt Miro mit den ganzen angrenzenden Dörfern. Da komme ich gleich noch drauf. Dann bist du aber auch im Miroer Schlossverein aktiv, wo man jetzt eigentlich auch sagen kann, durch diese Initiative konnte das Schloss ja gänzlich saniert und restauriert werden. Ist ja in der Region auch wirklich ein Publikumsmagnet geworden. Eine ganz tolle Geschichte, muss man ehrlich sagen. Die Frage jetzt unabhängig vom Miroer Schloss, du bist ja auch in Neustrelitz, was das Stadtschloss angeht, aktiv. Kriegen wir das irgendwann?
In Neustrelitz?
Ja.
Ja, das ist eine schwierige Frage, aber wir haben ja mit der Stiftung Mecklenburg, da bin ich ja Ratsvorsitzender, und hier mit dem Kulturgutverein und mit vielen Enthusiasten der Stadtvertretung Neustrelitz und weiteren Unterstützern diese, wenn man so will, Demokratiekonferenz immer im Januar jedes Jahr, und haben sie aus der Taufe gehoben. Da hat man uns nur ein Jahr gegeben, jetzt zählen wir ja schon die Jahre. Und es ist ja dazu gekommen, dass die Diskussion sich versachlicht hat. Und ich finde gerade auch diese Turmgeschichte, der Neustrelitzer Holger Wilfahrt, der ja schon vor vielen Jahren, ich müsste echt mal in meinem Kalender nachgucken, wann Holger schon mit der Idee gekommen ist, einen Turm der Demokratie zu machen, das alles zusammengeführt hat. Insofern, sage ich mal, erstmal inhaltlich positiv ist alles da. Und wir sind auf so viele Neustrelitzer Themen gekommen, die am Ende auch wieder Strelitzer Themen sind, bis zum Miro reichen.
Ja.
Ja, hin und her. Das glaubt oder weiß ja kaum jemand, und das ist auch nicht aufgearbeitet. Und es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendeine Herzogsgeschichte zu machen, sondern hier ist es ja die Stadtgeschichte, Gründung, die Herzogsgeschichte. Es ist die Frage sozusagen auch 1918, ne, erste Landesverfassung,
ja, genau, ne,
in Weimar, dann aber auch die Zeit sozusagen zwischen 33 und 45, aber auch die Zeit danach, nur spannende Dinge.
Ja, ja.
Und deshalb, gut, jetzt kommt die Stiftung für Engagement und Ehrenamt in das Karolinenpalais. Hätte vielleicht auch mit einem Projekt, wenn wir hier schneller gewesen wären, da landen können. Ich glaube jetzt erstmal daran, dass alle Beteiligten, das Land, die zuständigen Vertreter dort hier vor Ort, dass alle miteinander einen Ton gefunden haben. Das hört sich jetzt banal an, aber der war ja am Anfang nicht da, aus welchen Gründen auch immer.
Nee.
Alle können an einem Tisch sitzen, alle können drüber reden, das ist ein gutes Zeichen. Und wenn jetzt der Turm kommt mit Inhalt, dann wird es immer diejenigen geben, die sagen, okay, da muss ein Anbau ran, da ist es irgendwie so. Und da kann ich nicht sagen, findet das statt oder nicht. Ich konzentriere mich auf die Inhalte, bin froh über die Ergebnisse.
Ja.
Den Rest muss man einfach, wie sagt man in Bayern, schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau. Was ist denn für Miro dein großer Wunsch? Für alle, die jetzt zuhören und Miro nicht kennen, das ist eine wunderschöne Stadt in der Seenplatte. Wenn man jetzt zurückguckt, ich bin jetzt auch schon 14 Jahre hier, dann ist es toll, was aus Miro geworden ist. Stichwort Schloss, viele, viele Häuser saniert, richtig, richtig schön, tolle Restaurants, super unten am See zu sitzen. Also es gibt ja fast nichts Schöneres. Was hättest du gerne in Miro, was dich da antreibt, zu sagen, Mensch, also wenn wir das noch auf die Beine bekommen, dann bin ich nicht nur glücklich, sondern sehr glücklich, wie auch immer. Was ist da noch, was du gerne hättest oder was vielleicht auch heute die Chance ist zu sagen, das kommt tatsächlich als nächstes. Vielleicht ist das ja jetzt der Knaller schlechthin.
Ja, also ich glaube, also zufrieden bin ich ja nie. Also nur wenn wir der Zustand nicht eintreten. Aber ja. Miro ist ja jetzt als Stadt und der Werbeblock ist berechtigt, aber gleichzeitig auch für die 11 Ortsteile.
Ja.
Das ist ja hervorgegangen aus verschiedenen kommunalen Fusionen. Wir sind jetzt alle zusammen und so eine große Fläche, die Einwohnerzahl ist natürlich nicht so hoch, aber die große Fläche mit einer Stadt und 11 Ortsteilen ist enorm. Und ich finde, jeder Ortsteil hat so eine tolle Seele, die Stadt natürlich ebenfalls. Und mein Spruch ist ja immer, wenn es Miro als Stadt gut geht, dann geht es den 11 Ortsteilen gut. Und wenn es den 11 Ortsteilen gut geht, dann geht es Miro gut. Und mein großes Ziel ist, wenn wir sozusagen eben da nicht in so einen lokalen, kleinen Egoismus hineingeraten, sondern ich kann mich über jede Sache freuen, ob die jetzt in Diemitz stattfindet oder in Blankenförde oder ob sie sozusagen in Fleth stattfindet oder in der Stadt Miro. Und da, finde ich, sind viele mittlerweile unterwegs, die da wirklich gut miteinander reden können. Wir haben ja den Beirat für Tourismus und Stadtentwicklung ins Leben gerufen, der wiederum drei Arbeitsgruppen hat. Tourismus, Stadt, ländliche Räume, Dorf.
Ja.
Da haben so viele mitgemacht, die berufen worden sind, die haben gearbeitet, die Ergebnisse waren fertig, die sollten jetzt in den großen Beirat, dann kam Corona.
Ja.
Das muss jetzt irgendwie nach der Sommerpause zusammengeführt werden. Also das ist so mein Wunsch, dass wir alle miteinander gut klarkommen und der Urlauber guckt natürlich nicht, wenn er mit Fahrradboot fährt, wo ist eine kommunale Grenze.
Nee, klar.
Dass wir das
klar.
auch mit Rechlin-Waren oder Wittstock gut hinkriegen. Ansonsten, ganz klar, der Hafen, wenn wir jetzt die Stadt Miro nehmen und das untere Schloss, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, jetzt konzeptionell, wir sind ja dabei, die Anträge zu stellen, ein Büro bereitet die Ausschreibungsunterlagen für den Hafen vor und dann kann man ja erst die Ausschreibung, das ist eine europaweite Ausschreibung, wir reden da nicht über 1, 2, 3 Millionen nur.
Naja.
Das jetzt nur noch nach diesen Zeiten Corona, das wird nicht einfacher. Und wenn wir dann sehen, dass wir ländlicher Raum nicht nur sagen, also machen das hier in Schule, digital ländliche Räume, das darf kein Widerspruch sein. So, was kann man dort sozusagen erledigen an Arztdingen, an normalem Zusammenleben? Ich habe das gestern Abend in der Stadtvertretung gesagt, heute machen wir Fahrpläne, wann fährt der Bus, wann fährt der Zug. Das wird am Ende so utopisch, wie es sich anhört. Also das wäre etwas, was mir unter den Nägeln brennt. Man muss von A nach B oder C und weiß, man kommt jederzeit weg.
Ja, ja.
Es gibt keinen Fahrplan mehr im klassischen Sinne. Und das sind keine Hexereien, sondern es kann passieren. Und der Landkreis ist ja dabei, unser mit dem Osnabrücker Landkreis und das Miroer Gespräch, das heißt Miroer Gespräch, aber meint ja den ländlichen Raum von Feldberg bis meinetwegen nach Waren und da beteiligen sich viele. Zu sagen, wie können wir das jetzt auch im Vorraum von meinetwegen Berlin oder auch, sage ich mal, südlich ne, von Hamburg oder auch auf die andere Seite geguckt, wie können wir das füllen? Und da glaube ich wirklich, dass sich jetzt mehr und mehr Ideen finden. Wir brauchen die Ideen.
Ja.
Klar wollen die Leute, jeder Brückenpfeiler muss saniert werden. Wir haben Straßen und wir haben natürlich das große Thema der Umgehungsstraße.
Genau.
Was sehr schwierig ist, die Leute wollen ja eigentlich nur die LKWs raus haben. Und dieses nur die LKWs raus haben, funktioniert in Deutschland mit keiner Regelung zurzeit. Und deshalb kommt ja das Thema Umgehungsstraße mit den Befürwortern, aber auch mit denen, die sagen, also Mensch, das durchschneidet ja bei uns, ne, hinten vor der Haustür das. Insofern ist es ein wirklich schwieriges Thema. Die Gespräche sind vorangegangen. Wir hatten gerade jetzt wieder den strukturierten Dialog. Die Anhörungen laufen jetzt, was den einen Abschnitt betrifft, die Auslegung kommt, aber auch da müssen wir sehen, dass wir jetzt 2021 den Haken ranmachen, dass es beschlossen wird, dass es kommt.
Ja, okay. Also ich nutze mal ganz kurz die Chance, weil natürlich in den Dörfern, die ja zur Stadt Miro gehören, ja auch immer so ein bisschen ja, die ein oder anderen Dinge besser sein könnten, aber das weißt du ja besser als jeder andere. Man hat es ja gesehen, ich zähle es jetzt einfach nur mal so auf und gebe dir das natürlich auch gerne mit. Wir haben natürlich gesehen, im Zuge dieser ganzen Digitalisierung, du bist jetzt Blankenförde, aber das gibt ja auch für Babke und alle anderen, mit so einer 6000er DSL-Leitung ja nicht wirklich auf dem technisch höchsten Stand der Dinge. Du hast zwar ein gutes Edge-Signal in den Dörfern, wobei ich immer denke, das kann eigentlich gar nicht so schwer sein. Wir haben ja einen Funkmasten, da könnte man ja vielleicht mal eine andere Antenne hinhängen, die ja irgendwo rumliegt bei Telekom oder Vodafone. Also das sind alles Dinge, wo man sagt, das kann eigentlich, kann das ja gar nicht sein, weil das ist ja wirklich auch im Urlaubsregionen und gerade die Kinder, die wollen heute dann sich abends ihre Lieblingsserie auf den Streamingdiensten angucken. Da scheitert streckenweise wirklich an den digitalen Infrastrukturen, das ist ein Wahnsinn. Und jetzt speziell in Blankenförde, das, du kennst ja das Dorf auch sehr gut. Sollte irgendwann mal Geld übrig sein, dann wäre schön, vielleicht mal diese eine Straßenlaterne, die mitten im Gehweg installiert wurde. Das kommt ja wahrscheinlich noch aus DDR-Zeiten. Vielleicht kann man das Ding ins mal versetzen. Wir können ja gerne mal einen Termin vor Ort machen. Aber wie gesagt, das sind natürlich alles Dinge, auch was ich immer denke, wenn Touristen da sind, die haben wir ja in unterschiedlichen Altern. Jeder möchte ja vielleicht in so einer als staatlich anerkannter Luftkurortregion vielleicht jetzt nicht unbedingt immer mit dem Auto unterwegs sein. Und genau dann, wenn der Urlaub losgeht, fahren die Busse nicht mehr.
Naja, wir haben gestern Abend in der Stadtvertretung, es gab ja die Idee, dass wir in der mecklenburgischen Kleinseenplatte, also Pribert, Wustrow, Wesenberg und Miro sind nochmal ein Amt, für die Hörer einfach nochmal kurz gesagt.
Ja.
Und da gab es ja die Idee, diesen Rundbus fahren zu lassen, aus Kurabgaben zu finanzieren. Wesenberg wollte es aus dem Haushalt machen. Wustrow ist der Beschluss gescheitert und jetzt war das eigentlich tot. Und wir haben gestern Abend gesagt, wollen wir dann wenigstens den Rundbus für Myre fahren lassen. Ne? Wir hatten ja sowieso an dem anderen Rundbus auch 2/3 der Kosten getragen von über 70.000 Euro. Und wir haben gestern Abend das beschlossen, da gibt es jetzt einen Fahrplan und so weiter. Der Landkreis hat ja auch diesen Link zwischen Rechlin und Miro, der Bus fährt ja auch. Das ist nicht der große Wurf, das muss man allen sagen, aber das ist jetzt ein Bus mit Radanhänger, der mit diesem Fahrplan, der jetzt kommt, 7 Tage die Woche fährt.
Ja, sehr gut.
So, also in dieser Saison jetzt, ne? Wir streben den Start jetzt 1. Juli an, eine Konzession und so weiter. Das war nicht einfach für die Stadtvertreter, diesen Beschluss zu fassen. Es geht um Geld. Wir müssen jetzt gucken, wie sind die Einnahmen der Kurabgabe. Wir wollen den Leuten was zurückgeben. Der Urlauber kann natürlich mit der Kurkarte kostenlos fahren.
Ja.
Der Einheimische entweder bezahlt die eine Fahrt oder kauft sich eine Jahreskarte für diesen Bereich. Also das kommt jetzt und das ist eigentlich der Vorgriff, weil ich habe beim Tourismus-Tag gesagt, wir haben Müritz rundum, wir haben jetzt den Kleinbus, der nun kleiner ausfällt als geplant, aber wir wollen ihn wirklich fahren lassen, weil auch Urlauber, die ich befragt habe, gesagt haben, ja, dann, wenn ich weiß, dass er fährt, kein Mensch fährt mit dem Bus im Kreis, aber ja. Ich kann jetzt mit dem Rad los oder wandern, dann weiß ich, da kann ich einsteigen, komme wieder hin. So macht man das ja in anderen Regionen auch. Dann haben wir noch die Hanseatische Bahn, die fährt, da muss man gucken, wie passt da der Anschluss, das ist aber nicht so einfach mit den Taktungen. Dann haben die Abgeordneten gestern noch ein paar Hinweise gegeben, wo es vielleicht besser ist zu halten.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende brauchen wir irgendwann diesen Rundbus in der mecklenburgischen Seenplatte und wir stehen jetzt zu unserer Verantwortung, machen das, Stichwort Breitband, abendfüllendes Thema, könnte ich wirklich erzählen, was ich da die letzten 15 Jahre durch habe. Aber hier ist es jetzt so, die Ausschreibungen sind durch für auch unsere Region Miro, das liegt alles unterschriftsbereich reit vor bei denen, die die Ausschreibung gewonnen haben. Und wenn das dann irgendwann spruchreif ist, werden wir ja sozusagen sowohl in der Stadtvertretung Miro als auch in den einzelnen Ortsteilen dann mit den Unternehmen auftauchen. Das Bauen, das hängt jetzt dann eben auch davon ab, wie lange es dauert. Ich habe immer darauf gesetzt, dass es ein Unternehmen wird, was hier in der Region ansässig ist, weil es dann, und jetzt komme ich zu deiner Frage, immer noch den Vorteil bietet, dass man vielleicht sagen kann, wenn wir wissen, ich sag mal, ihr habt den Zuschlag bekommen für die gesamte Region, wenn wir wissen, ihr macht das, das dauert vielleicht, aber trotzdem bauen so und so lange, kann man mit euch darüber verhandeln, eine Zwischenlösung schon mal hinzukriegen, die besser ist als das, was wir jetzt haben.
Ja.
Und dazwischen ist jetzt aber nochmal, ich sag, eine gesetzliche Regelung gekommen, weil man in Deutschland sagt, es dürfen keine weißen Flecken übrig bleiben. Das heißt also, vor, weiß ich, ein paar Monaten hat man die Leitung verlegt und hat dann rechts und links gleich angeschlossen. Jetzt hat man ein Gebiet, wo jemand die Ausschreibung gewonnen hat. Jetzt hat man noch ein paar weiße Flecken gefunden. Jetzt könnte es theoretisch passieren, jetzt kommt ein zweiter Anbieter und gewinnt die weißen Flecken. Dieses Chaos, ich will nicht sagen Schwachsinn, den kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee. Deshalb kann ich nur hoffen, dass das jetzt, da hakt es momentan dran. Und dann wird es am Ende natürlich so sein, das ist dann eine Bandbreite und dann ist jeder Haushalt angeschlossen. Da muss man sagen, da kann man dann selbst in der Hauptstadt nachsuchen. Da ist der ländliche Raum, wenn es dann durch ist, mit einem Grad angeschlossen, den man so vielleicht nicht mal in der Großstadt hat.
Na Mensch, das Kind. Ich hoffe, dass das in Bällen dann passiert. Es muss. Ja, unbedingt. Es muss wirklich. Ja. Also das war streckenweise echt eine Katastrophe. Henry, letzte Frage. Sagen wir mal, egal ob es jetzt die Manuela Schwesig oder die Angela Merkel, wenn du jetzt für 24 Stunden tauschen könntest, was wäre das Erste und für dich Wichtigste, was du versuchen würdest umzusetzen?
Also erstens würde ich gar nicht tauschen wollen, weil man muss jetzt sagen, du hast jetzt die Ministerpräsidentin ins Spiel gebracht, Manuela Schwesig, sie war ja gestern auch vor Ort und wir haben uns ja über das eine oder andere auch unterhalten können und wir sind ja per Du, insofern kann man das immer relativ schnell besprechen und auch Angela Merkel ja bei vielen Terminen. Also eigentlich nicht tauschen, wenn Wunsch wäre, gerne immer mal sozusagen, wenn man über Themen bereden kann oder ich kann jetzt auch keine Ratschläge geben, aber wenn man sozusagen Bereiche einbezieht, also jetzt nicht nur mich, sondern wenn man einfach immer wieder dran denkt und sagt, also in jedem Bereich von Schule über Wirtschaft, über Gesundheitswirtschaft bis hin zu Kunst und Kultur gibt es Fachleute und wenn man da eine gewisse Regelmäßigkeit reinbekommt, das ist für Politik auch nicht einfach.
Mhm.
Auch da hat der Tag nur 24 Stunden und es werden ja dann nicht weniger Forderungen, aber so einfach mithelfen zu dürfen, gerne tauschen, bitte nicht. Okay. Das ist ein harter Job.
Okay. Naja, wobei, ich denke mal, von der, vom zeitlichen Anspruch bist du jetzt auch nicht weit entfernt von den angesprochenen Damen. Ja, ich möchte erstmal herzlichen Dank sagen für die Zeit und für das sehr, sehr tolle Gespräch. Und was ich dir natürlich wünsche, ist weiterhin die Kraft und die Power, viele Ideen noch umzusetzen, sei es im Carolinum oder auch in den diversen anderen Ehrenämtern. Und vor allen Dingen den allerwichtigsten Wunsch in dieser Zeit, bleib gesund. Herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank. Und wer sich melden will mit Ideen, henry.tesch@gemeinsam-mehr-bewegen.info.
Wunderbar. Das ist die Botschaft schlechthin. Herzlichen Dank und ja, bleib gesund. Ciao. Tschüss. Ja,
danke.